Dreiecksbeziehungen sind oft auf Sand gebaut, erfordern zu ihrem Erhalt ein besonderes Fingerspitzengefühl. Das lernen die Europäer gerade im Umgang mit den USA und China. Aber könnten wir uns die Mühe sparen, indem wir vor allem auf eines der beiden Länder setzen, weil das andere uns ständig enttäuscht? Zwischen Trump und Xi wäre China der bessere Partner jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste. Xi Fan Yang ist bei uns, außenpolitische Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Zugeschaltet aus Philadelphia, Marina Rudiak. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg. Xi Ming ist chinesisch-deutscher Journalist und Publizist. Und Anton Hofreiter, bündnisgrüner Politiker und Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag. Frau Xi Fang Yang, Sie haben sowohl in den USA als auch aus den USA und auch aus China berichtet, kennen beide Systeme aus nächster Nähe. Wenn sich Europa fragt, auf wen es als Partner mehr vertrauen kann, wie wäre da Ihre Antwort?
Also die Antwort ist momentan sehr schwierig. Ne? Also ich erinnere mich gut, wir haben jahrelang über De-Risking gesprochen von China, weil China eben seine Wirtschaftsmacht immer stärker auch gegen Europa eingesetzt hat. Die EU hat dafür das Anti-Coercion-Instrument geschaffen und dann das erste Mal, dass wir das jetzt tatsächlich anwenden
wollten. Also Anti-Zwangsmaßnahmen
nennt genau, sich das. Mhm. Genau. Das erste Mal, dass wir das jetzt anwenden wollten, war gegenüber den USA, als Trump damit gedroht hat, Grönland anzugreifen. Also das ist schon sehr ironisch. Und also diese ganzen De-Risking Diskussionen, die kommen jetzt wieder, aber eben vis-à-vis USA. Und natürlich verbindet Deutschland mehr Werte, traditionell mehr gemeinsame Interessen mit den USA. Aber das ist doch jetzt alles ziemlich auf den Kopf gestellt. Mhm. Und wir wissen nicht, was twittert Trump morgen und so weiter.
Wem können wir mehr vertrauen, ist schwer zu beantworten.
Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich würde aber tatsächlich sagen, ganz aktuell ist China fast wahrscheinlich ein bisschen das verlässlichere Übel.
Frau Rüdjak, Sie werben ja für strategische Empathie gegenüber China. Ein Buch, das Sie veröffentlicht haben, hat ja genau diesen Titel. Und Sie sagen, Europa verstehe das Land oft zu wenig. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Weltlage gucken, Trump unberechenbar, China kalkulierend, ist China aus europäischer Sicht der rationalere und damit auch der bessere Partner?
Ich glaube, ich wäre vorsichtig mit dem Ausdruck besser, denn wie Xi Fan Yang gesagt hat, wie man es hier in den USA sagt, between the rock and the hard place, ja, also Europa ist zwischen zwei Übeln aktuell. Was China definitiv ist aktuell ein leichter zu berechenbarer Partner. Denn China macht eigentlich das, was es sagt, was es sagen möchte. Und das ist auch mein Plädoyer mit dem Buch über strategische Empathie, sich mit dem auseinanderzusetzen, was China sagt und zu verstehen, warum es eigentlich so handelt, wie es handelt. Und daraus dann eigene Handlungen für eigene Interessen abzuleiten. Und ich glaube, der Unterschied in unserer Betrachtung von den USA und China ist, dass wir bei den USA ganz viele Graustufen zulassen können. Wir wissen, es gibt die Trump-Regierung. Wir wissen aber auch, dass es viele andere Kräfte gibt. Wir haben Kollegen in den USA, die sagen, gib dich auf, bald sind Wahlen, vielleicht verändert sich da was. Und auf der anderen Seite lassen wir bei China eben nicht diese Graustufen zu. Es ist entweder das eine oder das andere und ich plädiere dafür, mit China genauso normal umzugehen, wie wir es auch mit den USA tun.
Klingt so ein bisschen nach einer politischen Äquidistanz, Herr Hofreiter. Sie waren ja eindringlich vor den sicherheitspolitischen Risiken durch China, Stichwort Technologie, Rohstoffe, strategische Abhängigkeiten. Gleichzeitig erleben wir aber mit Donald Trump einen US-Präsidenten, der Bündnisse in Frage stellt. Was ist da für Europa gerade gefährlicher?
Ich glaube, beides ist massiv gefährlich, aber
das, was China macht, ist halt langfristiger und strategischer und deshalb in gewisser Hinsicht natürlich rationaler. Aber wir verlieren im Moment, dass allein aus Deutschland 10.000 bis 12.000 Industriearbeitsplätze pro Monat aufgrund von unfairem Dumping aus China und der abgewerteten Währung, also das macht einen letztendlich Unterschied von 40%. Damit kann die wettbewerbsfähigste Industrie nicht mithalten. Dann sehen wir, dass die systematisch also in bestimmte Bereiche eindringen, systematisch. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, sie sagen es uns. Das kann man in den 5-Jahresplänen nachlesen, wie sie vorhaben, die europäische Industrie und die deutsche Industrie zu zerstören und uns in Abhängigkeit zu bringen. Deshalb kann man nicht sich beschweren, es wäre unerwartet. Aber man muss sich halt trotzdem massiv dagegen wehren. Und zum Beispiel, was wir zulassen, wie zum Beispiel Wechselrichter in europäischen Netzen, die von China aus ferngesteuert werden. Umgekehrt würde China nie auf die Idee kommen, das zuzulassen, weil sie sagen, das ist kritische Infrastruktur und die muss natürlich von China ausgesteuert werden. Also wenn wir nur die Maßnahmen ergreifen würden, die China zum Schutz seiner kritischen Infrastruktur und seiner Interessen ergreift, also nur völlig hätten wir viel, viel weniger Probleme.
Also, diese Wechselrichter sind Bestandteil von Solaranlagen und China kann über Kommunikationsschnittstellen dann möglicherweise viel mehr über uns rauskriegen.
Nicht nur von Solaranlagen, sondern von allem Möglichen.
Ja. Öschi, wenn wir das gleich im Anschluss daran, China ist im Moment so eine Art stabiler Gegenpol zu Trump, zu Trumps erratischer Politik, so wird das jedenfalls oft empfunden. Ist dieses Bild realistisch oder ist China in Wahrheit ein sehr viel strategischerer, wir haben es gerade schon gehört, und damit langfristig vielleicht sogar ein gefährlicherer Akteur für uns in Europa?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was Europa mit sich selber machen lässt. Was schwebt den Europäern vor? Es ist jetzt ein Großmachtspiel. Drei Großmächte, Russland, China und USA und dazu die EU, die vier. Oder ist es eher eine Alternative, wie zum Beispiel der kanadische Ministerpräsident Carney mit Mittelmächte vorgeschlagen hat? Was ist eigentlich die langfristigere Perspektive der Europäer? Wie wollen sie denn eigentlich die Weltordnung neue herstellen? Und wenn Sie fragen, eine strategischere Herangehensweise sei berechenbar, dann ist es die Frage, in welchem Sinne berechenbar? Wenn Sie jetzt sagen, Strategie legt Wert darauf, die Industrie zu zerstören, ist es berechenbar? Oder wenn die chinesische Strategie darauf Wert legt, auf eine Großmachtpolitik mit Russland und USA vorzugsweise vorzugehen und die Europäer quasi den Katzentisch zuzuweisen, ist es berechenbar? Ist es gefährlicherer? Ich glaube, es kommt sehr, sehr viel darauf an, wie die Europäer über den Tagesgeschäft hinaus sich selbst neu definiert. Also wenn wir über Partner sprechen. Partner hat man nicht jeden Tag neu. Partner hat man für eine bestimmte Zeit. Natürlich ist die USA als Partner sehr unberechenbarer geworden, aber gerade als Partner nicht mehr. Also wenn Trump jetzt pro Tag dreimal verschiedene Meinungen sagt, ist es nicht verlässlich. Aber ist es wirklich ein Partner, was man in China sucht? Oder ist es eher ein Gegenspieler, der eine klarere Strategie offenlegt, der sagt, was er meint oder vielleicht auch nicht so ganz. Was ist denn eigentlich genau die Rolle, zuerst die Europäer selber, wo sie ihre Rolle neu suchen und dann die Rolle Chinas?
Jetzt heißt es ja, was Sie gerade in dieser Konstellation Europa mit USA und China das gesagt haben, wer nicht am Tisch sitzt, steht auf der Speisekarte. Jetzt ist ja das, was Frau Rudjak kreiert hat, diese strategische Empathie, damit wir China besser verstehen. Vielleicht sollten wir noch einen Moment dabei bleiben, wie wir in Europa China wahrnehmen und einschätzen. Frau Yang, wo sind denn da die blinden Flecken für uns in Sachen China, wenn wir auf China blicken?
Also ich glaube, unser Bild von China ist immer stark von Projektionen geprägt. Aktuell befinden wir uns in einer Phase, die USA zerschlagen gerade die Weltordnung. Da erscheint uns China jetzt irgendwie ein bisschen verlässlicher. China scheint im Aufstieg begriffen, während die USA im Niedergang begriffen sind. Das sehen viele Amerikaner auch so, da gibt es gerade einen Trend, der heißt China Maxing, da hypen da junge Amerikaner dann auch, haben auf einmal ein ganz positives China-Bild. Das ist aber eine Projektion. Also auf uns wirkt das so, als könnte China gerade vor Stärke kaum laufen. Ja? Sie haben die Elektroautos, Solarindustrie, eine starke AI-Industrie und so weiter. Und wir denken, Chinas Wirtschaft sei sozusagen unaufhaltbar. Wenn man in China selbst sich umhört, dann schaut das ganz anders aus. Dann erleben sie eine junge Generation, die zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr daran glaubt, dass es ihnen einmal besser gehen wird als den Eltern. Ja, und von daher ist es interessanterweise ist es so, dass sogar die Stärke nach außen eigentlich ein Symptom der inneren Schwäche ist. Ja? Weil China im Land so einen schwachen Konsum hat, dass es seine ganzen Produkte eben zu Dumpingpreisen auch im Ausland verkaufen will.
Frau Rudjak, diese Wahrnehmung von uns gegenüber China, würden Sie das noch ergänzen? Was ist, wo liegen diese Defizite da möglicherweise, um auch für die Europäer China besser einzuschätzen?
Herr Hofreiter hat gerade gesagt, China verfolge eine Strategie, die europäische Industrie zu zerstören. Und das ist nicht der Fall. Wenn wir in chinesische Strategien reinschauen, ist das Ziel nicht die europäische oder die amerikanische Industrie zu zerstören. Das Ziel ist, selber eine Technologiemacht zu werden. China ist auf sich selber fokussiert. Und warum will es eine Technologiemacht werden? Macht werden, um eben all die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen das Land steht, die auch Frau Yang gerade angesprochen hat, zu bewältigen. China steht vor einem radikalen demografischen Wandel, der inzwischen eingesetzt hat. Der Grund für die ganze Automatisierung ist, dass die chinesische Regierung weiß, Arbeitskräfte werden fehlen. Gleichzeitig können sie jetzt nicht aus den Low-Tech-Industrien raus, weil sie diese Arbeitsplätze brauchen. Die Regierung fordert, die eigene Bevölkerung auf zu konsumieren. Die konsumiert nicht, weil sie eben kein Vertrauen in die Zukunft hat. Und deswegen braucht es Märkte, auf denen das seine Überkapazitäten absetzen kann. Jetzt schotten sich die USA ab. Die EU ist ein sehr wichtiger Markt, der sich auch nach und nach abschottet. Dann kommt der globale Süden, wo das hingehen soll. Und ich glaube, dieses zu verstehen, was ist eigentlich Chinas Problem? Chinas Politik ist nicht immer gegen uns oder gegen die USA gerichtet. Es hat innere eigene Logiken und das sollten wir verstehen und dann fragen, was ist denn eigentlich die Konsequenz für uns? Und die Konsequenz für uns ist, wir brauchen weniger eine China-Strategie. Ich glaube, wir brauchen eine Deutschland- und Europa-Strategie. Und das ist eigentlich fast eine Gelegenheit, die Reformen anzugehen, die ganz, ganz lange nicht angegangen wurden, sich die Frage zu stellen, was bedeutet es für uns, dass China diesen industriellen Aufstieg machen will? Wo müssen wir uns temporär abschotten für eine industrielle Transformation? Welche Bereiche gehen vielleicht verloren? Und was können wir tun, um die Arbeitenden in dem Bereich in einer beruflichen Transformation zu begleiten?
Ja. Wird die deutsche Industrie platt gemacht durch China oder nicht?
Ja, sie wird im Moment platt gemacht und am Ende sozusagen ist mir aus europäischer Sicht egal, was die Motivation ist. Ob die Motivation ist, die verfehlte innerchinesische Strategie, nämlich die eigenen Leute letztendlich so arm zu halten, dass sie nicht konsumieren können durch ein massives Überrollen der Überkapazitäten der ganzen Welt in Griff zu kriegen oder ob es wirklich das strategische Ziel ist, die Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Das ist mir am Ende egal, nämlich der Effekt der Strategie ist der gleiche. Das hat man gesehen bei der Photovoltaikindustrie. Das hat man gesehen beim Maschinenbau, das hat man gesehen bei sowas wie großen Portalkränen, wo ein einzelner chinesischer Staatskonzern inzwischen weltweiten Marktanteil von 75% hat. Das haben wir gesehen bei den Batterien, das sieht man jetzt bei den Elektroautos, das versuchen sie bei den Windturbinen und so weiter und so fort, bei der Spezialchemie, bei der Pharmazie. Den einzigen Bereich, wo sie es noch nicht hinkriegen, ist bei den Spezialmaschinen für letztendlich die Halbleiter, weil sie da technologisch noch nicht so weit sind. Aber auch diese Firmen werden massiv angegriffen und man versucht, deren Geschäftsgeheimnisse zu klauen. Und deshalb, wie gesagt, am Ende die Motivation, ich kann den Leuten nicht in die Köpfe reinschauen, ich kann sie nicht in den Kopf reinschauen, aber die Auswirkungen auf uns sind halt heftigst. Und im Moment, wie gesagt, verliert allein Deutschland 10.000 bis 12.000 Industriearbeitsplätze. Ein Riesenproblem gibt es auch in Norditalien, das ähnlich abhängig ist vom Maschinenbau und Industrie. Also die beiden hochindustrialisiertesten Regionen, die wir noch in Europa haben. Und deswegen müssen wir halt entsprechende Instrumente entwickeln, um uns dagegen zu wehren. Die Instrumente haben wir zum Teil schon, aber auch anzuwenden. Und wer das im Moment verhindert, sind insbesondere die deutschen Autobauer, weil die nämlich noch glauben, 2-3 Jahre Cash-out machen zu können in China, bis der Markt auch endgültig zusammengebrochen ist. Und dafür sind sie bereit, erhebliche Teile der europäischen Industrie zu opfern.
Darf ich das mal aufnehmen, Herr Xi, dass diese Instrumente Chinas Vormachtstellung einzuhegen bei uns. Die Förderprogramme werden eingestellt für Photovoltaikanlagen. Chinesische Firmen, die in deutsche Firmen investieren müssen, diese Direktinvestitionen, wie das heißt, müssen genehmigt werden, damit hier keine feindlichen Übernahmen stattfinden. Klingt so ein bisschen nach Wirtschaftskrieg zwischen der Europäischen Union und China.
Wenn man die chinesische Globalisierungsjahrzehnte insgesamt nimmt, dann war das schon immer auch eine konfrontative Herangehensweise. Wir werden stärker, sie werden schwächer. Es ist nicht so, dass die Chinesen immer nur sagen, wir sind gleich stark. Nein, wir wollen den Welttop erreichen und den Welttop gibt es nur einen. Insofern wundert es mich nicht, wenn also solche Strategien drauf peilen. Wir haben also ein Phänomen Rating. Also seit 20 Jahren berechnen Chinesen, auf welchem Ratingplatz sind wir jetzt. Wir sind jetzt über Deutschland hinweg, wir sind über Japan hinweg, jetzt sind wir auf USA. Das klingt so ein bisschen wie ein Kinderspiel, ist es aber nicht.
Also Weltmacht Nummer 1.
Wir wollen verdrängen. Ja. Ne? Wir wollen Top 1. Und wenn wir Top 1 sind, dann schauen wir anders aus. Und dann ist es natürlich die Frage, dass die chinesische Außenpolitik in der materiellen Form eigentlich seit 2018 immer wieder darauf gesetzt haben, die aufgebaute Momentum als politisches Instrument einzusetzen. Also seltene Erde ist ein Beispiel. Auch die Marktabhängigkeit ist ein Beispiel. Wir erinnern uns noch an diese Pandemie-Jahre, wo die Europäer sagen, bitte gib uns ein bisschen Testsets und Mundschutzmasken. Und die chinesische Außenministeriumssprecherin sagte, gib uns bitte die Lichtmaschinen, dann kriegt ihr auch alles. Also diese Form von Momentum als Großmacht nutzen, um die anderen in die Knie zu zwingen, das hat nicht erst heute angefangen. Das ist schon ein sehr, sehr durchgehender Denkweise. Insofern appelliere ich auch nochmal an die Europäer. Ich stimme Ihnen auch zu. Es geht viel, viel mehr darum, wie die Europäer sich selber definieren. Wollen sie sich definieren als einer irgendwie im freien Markt freischwimmenden Anbieter? Oder wollen sie definieren als eine stabile Pol, der sich nicht so leicht erpressen lässt, weder von den USA noch von den Chinesen noch von den Russen. Was wollen Sie denn eigentlich? Also diese Idealfreimarkt ist alles, ist es noch haltbar für die Europäer? Wenn es nicht haltbar ist, was wollen die Europäer industriell politisch machen? Ja? Wie würden sie mit Afrika, mit Lateinamerika umgehen, um die Ressourcenfragen zu lösen und dergleichen mehr? Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, welcher Partner für die Europäer besser ist, die Voraussetzung ist, die Europäer wissen, wer sie wirklich sind, was sie wirklich wollen. Dann erst können sie sagen, welcher Partner ist in welchem Sinne besser.
Das heißt, die Identitätsfindung muss erstmal in Europa stattfinden. Frau Yang, wenn wir einen kleinen Sidekick machen auf ein Ereignis, das aus dem militärischen Bereich jetzt kommt, nämlich der Iran-Krieg. Da geraten ja die USA und China zumindest indirekt etwas aneinander. Die USA haben sich dort militärisch sehr stark engagiert, möglicherweise sogar richtig verzettelt. Die Chinesen sind wichtige Handelspartner der Iraner, liefern auch Drohnen, mit denen die Iraner möglicherweise US-Schiffe in der Straße von Hormuz angreifen. Ist das für China eine strategisch günstige Position? Die USA binden sich dort und China hat woanders dann freie Hand. Will man auch mit der Politik gegenüber der Ukraine und Russland möglicherweise die USA davon China ablenken?
Ich glaube, China freut sich nicht unbedingt über diesen Krieg. Also je schlechter es der Weltwirtschaft geht, desto schlechter geht es auch den chinesischen Exporten. Sie haben darüber gesprochen, dass Iran ein wichtiger Handelspartner Chinas ist. Genauso sind Saudi-Arabien und die Emirate wichtige Handelspartner. China hat deutlich mehr dort investiert als im Iran beispielsweise. Das heißt, China leidet wirtschaftlich schon auch unter dem Krieg. Aber natürlich, Sie sprechen die ganzen strategischen Kollateralgewinne sozusagen an, die Die Amerikaner haben dort ihre ganzen Munitionsbestände verpulvert, die sie jetzt woanders nicht einsetzen können. Sie haben militärische Ressourcen aus Asien abgezogen. Sie sind dort tatsächlich abgelenkt. Und dann eines bekommt China quasi gratis dazu, nämlich den Imagegewinn. Ja? Auch zum Beispiel gerade in Südostasien. Südostasien ist die Region, die wirtschaftlich mit am stärksten leidet, weil sie mehr als 50% ihrer Energie eben aus dem Nahen Osten bezieht. Und dort hört man jetzt zum Beispiel ganz erstaunliche Töne, zum Beispiel vom philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr., der sagt, wir brauchen eine umfassende Neuausrichtung der Beziehungen zu China. Das ist dieselbe philippinische Regierung, die vor ein, zwei Jahren noch wirklich eindringlich die USA um Militärhilfe gebeten hat.
Wegen der Konflikte im südchinesischen Meer. Die Chinesen haben ja so viel Öl gehortet, die können ja auch die Nachbarschaft gut versorgen.
Ein wenig, ja.
Okay. Das spielt natürlich der Konflikt, ein möglicher Konflikt um Taiwan auch immer eine Rolle. Sehen Sie das jetzt durch diese außenpolitischen Entwicklungen im Iran auch verstärkt in den Fokus rücken, dass die Chinesen sich jetzt tatsächlich überlegen, was ja immer der Verdacht ist, vor der Südostküste ihres Landes sozusagen für klare Verhältnisse zu sorgen?
Ich sehe eigentlich eher gesagt eine andere Gefahr, nicht, dass die USA ihre Politik gegenüber Taiwan verändern. Ich sehe, dass Trump immer zurückhaltender wird, was die Unterstützung von Taiwan angeht. Und ich sehe eher die Gefahr eines Deals, dass China Trump hilft, aus dem Irankrieg rauszukommen. Und der Preis dafür ist, dass sich die Politik der USA gegenüber Taiwan verändert, so in die Richtung, dass die USA Taiwan nicht mehr so ganz klar unterstützt. Also diese Gefahr sehe ich durchaus erheblich. Also China ist in der Hinsicht, bei all den Schwierigkeiten es hat, Entschuldigung, einer der Gewinner dieses Auseinandersetzung nicht. Man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Die stärkste Militärmacht der Welt hat strategisch, so wie es im Moment ausschaut, den Krieg gegen den Iran verloren. Das hat natürlich massive Auswirkungen.
Wenn es Frau Lydiak tatsächlich zu einem, also wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt von Anton Hofreiter zu einer Art Teilrückzug jetzt kommt, auch aus China, von den USA, dass die sagen, also es ist uns nicht mehr so wichtig, Taiwan zu verteidigen. Taiwan wird sich ja verteidigen. Das wird möglicherweise auch ein verlustreicher und sehr teurer Krieg werden. Ist denn China, die Volksrepublik China, wirklich an einem solchen militärischen Konflikt interessiert? Weil der hat ja immer, das sieht man ja an Russland und Ukraine, ja auch immer einen enormen ökonomischen Kollateralschaden.
Also vielleicht noch mal zu der US-Position. In Washington hört man, und zwar egal von welcher Seite, auch aus der Administration, egal, was man auf Social Media liest, die Position der USA gegenüber Taiwan hat sich nicht geändert. Ich glaube, das ist einfach sozusagen so ein wichtiger Punkt, dass egal, was Trump sagt, das scheint eigentlich unverhandelbar zu sein. Und es gab ja jetzt unlängst einen Waffendeal zwischen den USA und Taiwan, auf den China auch ein bisschen empfindlich reagiert hat. Es ist auch so, und das habe ich erst heute gehört, die USA brauchen China, um den Irankrieg zu beenden. Das ist etwas, was hier in den Räumen relativ klar gesagt wird. Und die Frage ist natürlich, inwieweit China das versuchen wird, als einen Hebel zu nutzen, um mit den USA was auszuhandeln. Ich glaube nicht, dass es in Chinas Interesse ist, die Taiwan-Frage, wie die chinesische Regierung das nennt, militärisch zu lösen, weil die Konsequenzen einfach ziemlich groß wären. Und wir hören immer wieder aus der chinesischen Regierung heraus, das sind unsere roten Linien, überschreitet sie nicht. So dass ich mir die Frage stelle, warum betont man denn diese roten Linien die ganze Zeit, wenn es eigentlich egal wäre? Die größere Gefahr ist alles, was unterhalb der Kriegsschwelle ist. Es ist der Grauzonenbereich, es ist Desinformation und es sind auch Operationen, in der Taiwanstraße, die China nicht als einen militärischen Konflikt formuliert, sondern zum Beispiel als Küstenschutz. Und das sehe ich eigentlich als auch so eine Herausforderung für die EU. Ich glaube, wir müssen unser Narrativ gegenüber China ändern, denn wir sagen immer keine Änderung des Status quo, egal von welcher Seite, mit militärischen Mitteln. Wir brauchen eine klarere Positionierung, keine unilaterale Änderung des Status quo, egal mit welchen Mitteln.
Jetzt ist die, was gerade gesagt worden ist, das teile ich absolut. Ich glaube nicht, dass China ein Interesse hat, in ein, zwei Jahren einen harten militärischen Konflikt zu machen, sondern Taiwan so zu destabilisieren, zu versuchen, die alte, eher China-freundliche Kuomintang an die Macht zu bringen und letztendlich mit einer hybriden Kriegsstrategie dafür zu sorgen, dass Taiwan ihnen mehr oder weniger wie ein reifer Apfel in den Schoß fällt. Du hast auch mal mit einer Blockade, wenn es dann hart auf hart kommt, und dass die taiwanesische Regierung das Gefühl hat, sie ist nicht in der Lage, die Auseinandersetzung zu gewinnen, insbesondere wenn es nicht China-freundlicher ist und dann wieder so eine gewisse Zeit lang ein Land, zwei Systeme, was dann innerhalb kürzester Zeit wieder nicht mehr gilt, so wie bei Hongkong und so weiter. Also die Strategie sehe ich, aber die ist halt am Ende extrem gefährlich, weil sie nämlich dazu führt, dass dann China die taiwanesische Demokratie zerstört hat und einen großen strategischen Sieg davongetragen hat. Und ich meine, wir haben ja das Problem, dass Autokratien im Moment gerade systematisch dabei sind, Demokratien zu unterminieren. Ich meine, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Unser Hauptproblem hier ist Russland mit Propaganda-Attacken, mit Cyber-Attacken. Aber durchaus die chinesische Führung auch, die ein Interesse daran hat, die europäischen Demokratien zu destabilisieren. Oder es zumindest tut, wenn man sich die Propaganda-Unterstützung für bestimmte Parteien und Gruppierungen anschaut.
Trump dürfen Sie dabei auch nicht vergessen.
Nee, Trump darf man dabei auch überhaupt nicht vergessen, aber wir haben es im Moment halt mit drei Gegnern zu tun. Wir haben es mit Trump zu tun, wir haben es mit dem Putin-Regime zu tun und wir haben es mit der chinesischen Diktatur zu tun.
Und ich möchte noch hinzufügen, wir sprechen die ganze Zeit über diese drei Großmächte, als würden die anderen gar nicht existieren. Aber wenn wir die europäische Aktion im Ukraine-Krieg insgesamt Revue passieren lassen, ist es etwas sehr Erstaunliches passiert. Trump hat zuerst gesagt, er verhandelt nur mit Putin. Die Europäer sind noch nicht mal am Tisch. Ja? Ein halbes Jahr später sieht man genau das Gegenteil. Er spricht mit jedem, nur nicht mit Putin. Das haben die Europäer geschafft. So oder so geschafft. Sie haben gesagt, wir unterstützen, koste es, was es wolle. Wie lange das dauert, keine Ahnung. Aber die Europäer haben das ja gemacht. Und ein anderes geoökonomisches Beispiel hat Japan vorgeführt. Diese CPTPP ist eine große Handelszone geworden.
Können Sie die vielleicht noch kurz skizzieren, was das für die Abkürzung steht?
Das ist diese asiatisch-pazifische Zone, Freihandelszone, wo Lateinamerika dann daran beteiligt ist. Kanada ist dabei, Großbritannien ist dieser Handelszone beigetreten. Die Europäische Union hat mehrfach Interesse bekundet, die nähere Beziehungen zu suchen, so diese Handelszone. Und bemerkenswert für diese Handelszone ist, diese Handelszone schließt beides aus. Die USA und China. Und es ist ein gutes Beispiel zu zeigen, dass die Welt auch ohne die Großmächte nicht sofort untergeht. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir nur noch auf die Großmächte gucken und sagen, auf welcher Seite wir stehen, weil die Großmächte so großmächtig sind, dann vergessen wir, dass diese Großmächte, alle drei, ein imperiales Charakter haben. Ja? Jede von ihnen will die Welt dominieren. Spielen wir dieses Spiel mit ihnen allen dreien mit? Oder wir spielen ein anderes Spiel mit? Wir laden die anderen ein. Taiwan. Die japanische Ministerpräsidentin hat erstaunlicherweise gesagt, wenn Taiwan etwas passiert, betrifft es uns auf Leben und Tod. Wir werden nicht zusehen. Japan ist nicht wirklich eine militärische Großmacht, noch nicht. Aber Japan ist eine technologische Großmacht. Man schätzte, dass innerhalb von 3 bis 6 Monaten Japan bis zu 1000 nukleare Sprengköpfe herstellen könnte. Das wollen wir uns nicht wünschen. Das heißt aber, dass wir, auch die Europäer, ich beziehe mich selber auch als Europäer, dass wir bitte nicht nur auf die Großmächte gucken, nicht nur auf ihre imperiale Gehabe, sondern dass wir versuchen, eine andere Ordnung herzustellen, dass also die Mittelmächte sich zusammenschließen, zum Beispiel Hormuz. Die USA müssen zum ersten Mal sehen, dass nicht nur die Europäer nicht zu Hilfe kommen. Auch Japan, Südkorea kommen nicht zu Hilfe. Das sind ja ihre feste Zusammenarbeitspartner. Sie kommen nicht. Und was macht Trump? Trump kneift wieder. Taco. Trump, chickens out.
Ja? Chickens out, ja.
Das heißt, es gibt eine reale Chance. Nicht mehr nur die imperialen Machtspiele, die Großmächte mitzuspielen. Dazu müssen sich aber die Europäer erst entschließen.
Das teile ich sehr. Ich will bloß für uns eins sozusagen.
Ganz kurz, Frau Dudek.
Eins sozusagen klarstellen. Ich würde Russland gar nicht mehr zum Kreis der Großmächte zählen. Russland ist noch eine nukleare Großmacht, aber in allen anderen Aspekten nicht mehr. Es hat die ökonomische Kraft von Italien. Nichts gegen Italien, aber allein wir sind ökonomisch deutlich, deutlich stärker. Und wenn man sich anschaut, wie schwer sich die gerade an der Frontlinie gegenüber der Ukraine tun, auch wegen unserer Unterstützung, das haben sie, und da ist Europa über sich hinausgewachsen, aber auch wegen der Innovationskraft und Resilienz der Ukrainer. Deshalb, ich glaube, wir haben geografisch großes Glück, dass wir es nicht mit China zu tun haben als militärische Bedrohung, sondern in Anführungsstrichen nur mit Russland. Ich will nicht sagen, dass Russland schwach keine Gefahr ist, aber ich wollte damit sagen, wenn wir wollen, werden wir als Europäer locker damit fertig.
Frau Rudjak.
Genau, also dem möchte ich mich anschließen. Ich ärgere mich sehr oft über etwas, was ich als so einen europäischen Selbstverzwergungskomplex wahrnehme. Wir sind ein riesiger Markt. Wir haben 450 Millionen Bevölkerung, mehr, wenn wir Großbritannien dazu mitrechnen. Wir haben Talent. Was uns fehlt, übrigens im Unterschied zu China aktuell, ist eine Zukunftsvision. China hat eine Zukunftsvision. Die USA hatten früher mal eine, jetzt sieht sie aus, zurück in die glorreichen 60er. Bei der EU habe ich oft das Gefühl, die Zukunftsvision ist, alles soll bleiben, wie es ist, wird nicht funktionieren. Und das ist das, was wir brauchen, uns die Frage zu stellen, wo wollen wir eigentlich, dass es hingeht? Und dass alles so bleibt, wird nicht funktionieren, weil alles, was nicht eine Baustelle ist, wird schnell zu einem Friedhof. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das Besondere an Europa ist, wir haben dieses historische Gedächtnis der Kriege auf dem eigenen Kontinent. Und jetzt in dieser Zeit in den USA merke ich, was für einen Unterschied das ausmacht, wenn ein Land das nicht hat, ja, und einfach viel lockerer mit dieser Idee der Interventionen umgeht. Und ich glaube, wenn Europa sich zusammenrauft zu einer Zukunftsvision, hat es die Chance, dieses Shining City on the Hill zu sein, die die USA mal waren und leider nicht länger sind. Die Frage ist, schaffen wir das oder nicht?
Ich möchte noch hinzufügen, die Mittelmächte. Also die Kani hat diese These in
Davos. Der kanadische Ministerpräsident.
Kanadischer Ministerpräsident hat also von Mittelmächten gesprochen. Wenn wir heute sehen, wo die Mittelmächte am besten zusammenschließen, das ist die EU. Nirgendwo anders. Ja, die EU ist ein sehr repräsentativer Zusammenschluss von Mittelmächten. Deutschland, Frankreich, Großbritannien vielleicht zur Hälfte auch noch. Italien, Spanien, Skandinavien und so weiter. Die EU zeigt eine realistische Version von diesen Mittelmächten. Die EU schaltet sich diesmal ein, nicht nur bei Grönland, sondern auch bei Iran. Wir machen nicht mit, das ist nicht unser Krieg. Und die EU hat eine Wirkung gezeigt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Iran. Deswegen würde ich wirklich die Europäer, mich mit eingeschlossen, ermutigen, denken wir uns nicht zu klein. Und denken wir bloß nicht in die Kategorie diese imperiale Großmächte. Das wollen wir gerade vermeiden.
Ja, die Europäer sind ganz kurz noch, die Europäer sind die einzige Region. Normalerweise Länder sind entweder kleine oder große Länder. Europa aufgrund der EU kann sich entscheiden, weiter lauter kleine Länder zu sein oder sich entscheiden, ein großes Land zu sein. Und diese Entscheidung müssen wir treffen.
Darf ich das noch kurz erweitern, diesen Gedanken? Müssen wir uns von der Idee in Europa verabschieden, dass wir verlässliche Partner haben, auch Wertepartner, die über lange Zeiträume mit uns verbunden sind? Müssen wir mehr an eigene Interessen denken? Also genau dieses, was jetzt ein Bündnis der Mittelmächte gegen imperiale Großmächte, da kämen ja vielleicht noch Australien, Neuseeland, möglicherweise Indien noch dazu. Ist das ein Ansatz?
Brasilien sich da
von etwas zu lösen, von der bisherigen Blockbildung?
Ja, also es ist ja noch nicht ganz ausgemacht, dass wir nicht 2028 vielleicht in den USA doch wieder eine andere Regierung bekommen. Mal sehen, aber aktuell würde ich Ihnen da zustimmen. Ich glaube, also was ich in Deutschland vermisse, ist, dass die Deutschen schon mal anfangen, überhaupt so europäisch zu denken, wie wir es hier gerade fordern. Wir sehen hier auch eine sehr, sehr inkonsistente Politik, meiner Meinung nach, der Außenpolitik der Bundesregierung. Ja, mal gibt Merz irgendwie den braven Schüler in Washington, dann teilt er dann doch wieder aus, dann so zwei Tage später bekommen wir dann die Strafe, die Rechnung dafür von Trump. In China ist es nicht anders. Merz ist ja sehr gut darin, laute Forderungen zu stellen, ist er dann auch ziemlich auf leisen Sohlen aufgetreten in Peking hat im Grunde genommen eine ähnliche Politik fortgeführt wie unter seinen Vorgängern. Nämlich man nimmt dann die großen Konzernbosse mit und dann hofft, dass man da irgendwie Verträge unterschreibt. Und es gab keinen Bundeskanzler in den letzten Jahren, der zum Beispiel eventuell mal mit Macron zusammen nach Peking gefahren wäre. Was Macron, glaube ich, immer mal wieder vorgeschlagen hat. Aber die Deutschen haben es ihm abgeschlagen. Ja? Und wir haben es jetzt einmal gesehen in den letzten Monaten, dass europäischen Regierungschefs und Ursula von der Leyen zusammen nach Washington gefahren sind, als wirklich die Hütte gebrannt hat, ja, vis-à-vis Ukraine. Aber so einen geschlossenen Auftritt, das brauchen wir nicht nur in absoluten Notsituationen, sondern einfach generell.
Das teile ich absolut. Das wäre absolut notwendig. Und da kommt es zentral auf Deutschland drauf an. Egal, wo ich in Europa rumkomme, und ich komme sehr viel in Europa rum, das ist genau das, was Sie gesagt haben, die Forderung an Deutschland. Und man muss tragischerweise sagen, das hat Merkel nicht gemacht, das hat Scholz nicht gemacht und das macht Merz jetzt auch wieder nicht. Und das ist ein Riesenproblem, dass Deutschland als mit Abstand mächtigstes Land innerhalb der Europäischen Union viel zu sehr nach innen schaut und sich nicht bewusst ist, dass in allen anderen europäischen Ländern eine Führungsverantwortung von uns erwartet wird. Nicht, dass wir sagen, jetzt wird in Europa Deutsch gesprochen, wie das mal jemand etwas ungeschickt ausgedrückt hat, sondern dass wir letztendlich dafür sorgen, dass die Europäer geeinter und geschlossener vorgehen können, also Führungsverantwortung übernehmen. Das ist genau das, was vermisst wird.
Deutschen Kanzler, was das Auftreten da angeht, was jetzt André Hofreiter skizziert hat, irritieren die Chinesen? Sind die etwas irritiert über die deutsche Außenpolitik?
Nee, irritiert nicht. Ich glaube, die denken sich einfach, man kann uns nicht ernst nehmen. Ja, also ich meine, allein, dass wir uns die Frage stellen, müssen wir jetzt wieder mehr auf die Chinesen zugehen, müssen wir da jetzt wieder Eingeständnisse machen, das zeigt doch, dass also weder die Europäer, aber auch die Deutschen vor allem nicht, dass wir uns überhaupt selber als geostrategisch ernstzunehmenden Akteur wahrnehmen.
Man macht sich eher halt über uns lustig.
Das heißt also, aber das ist ja genau die Frage, aber die...
Ich denke, auch da ändert sich etwas. Mhm. Die Chinesen haben 10 Jahre lang noch nicht einmal für würdig halten, in breit öffentlichen Debatten überhaupt Europa zu thematisieren. Jetzt fangen sie an. Jetzt merken sie, oh, die Europäer, die sind so schwach nicht. Die Grönland-Geschichte, das war der Donnerschlag. Ja, die Chinesen sagen, oh, die Europäer werden es schon gar nicht machen. Wenn Deutschland gerade mal 5 Soldaten nach Grönland geschickt hatte und 2 Tage später sind sie schon wieder zurück, da lachen sich alle kaputt. Und plötzlich merken sie, doch, nicht nur, dass sie es ernst meinen, sondern dass sie auch noch Wirkung zeigen. Und das, die chinesischen strategischen Analysten schätzen die Europäer viel, viel höher ein als die Europäer sich selber. Mhm. Ja. Also die Chinesen sagen, die Deutschen müssen wir ernst nehmen. Also wenn eine Nation in Europa ernst nehmen, dann die Deutschen. Die Deutschen nehmen sich selber aber nicht mehr ernst und sagen, oh nein, wir sind so abhängig von China und wir können ja gar nichts machen. Ja, nee, sie können eine ganze Menge machen. Ja? Und ich denke, es ist nicht nur ein psychologisches Problem, es ist auch ein Trägheitsproblem, weil die dicke Jahren so sehr auf die Deutschen sich auswirken. Sie sagen, oh ja, die dicke Jahren kommen noch. Nee, die kommen so nicht. Die dicke Jahren müssen sie sich selber wieder erarbeiten, und zwar diesmal als Europäer.
Frau Rudia, da würde ich gerne anhaken, haben wir uns zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht, gerade die deutsche Industrie?
Auf jeden Fall. Wir stellen uns ja in den China-Wissenschaften die Frage, warum ist China Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich untergegangen? Denn es war seit dem Jahr Null immer eine der Top 3 größten Volkswirtschaften der Welt. Das Problem ist, China hatte mit den Mitteln des vorindustriellen Zeitalters das Maximum an Entwicklung rausgeholt und hatte gar keine Anreize, sich irgendwie technologisch weiterzuentwickeln. Und dann kamen die Briten und die Amerikaner und die Deutschen, die die industrielle Revolution hatten, und Kanonenboote und haben China gezwungen, sich zu öffnen. Und ich befürchte, wir haben jetzt vielleicht so ein bisschen ähnliche Situation. Wir sind so reich, dass wir uns Faxgeräte leisten können, oder Menschen, die glauben, Smartphones sind ein Luxusgut, und werden überrollt von einem China, das maximal auf digitale Revolution und KI setzt. Und dieses sich auf den eigenen Lorbeeren ausruhen, das in der Ökonomie heißt es die Falle der Stagnation auf einem hohen Plateau. Diese Gefahr droht uns. Und ich glaube, dieses Beispiel der Opiumkriege und Chinas Niedergang im 19. Jahrhundert sollte uns ein Warnsignal sein, dass nicht das Gleiche passiert.
Jetzt ist die Frage, wir haben das ja thematisiert heute, wie wir mit China umgehen, auch wie wir mit den USA im Vergleich dazu umgehen. Wenn man das jetzt mal versucht, ein Resümee zu ziehen, sollten wir mehr China wagen oder mehr Distanz halten?
Ich glaube, gesunder Abstand wäre ganz gut, ja. Also ich glaube, ganz auf Distanz gehen, das ist jetzt einfach unrealistisch oder naiv, beides wahrscheinlich. Es gibt Bereiche, in denen können wir nicht ohne China auch also Probleme lösen. Klimapolitik, man braucht China auch nach wie vor in den großen internationalen Institutionen, jetzt gerade wo die USA ausfallen, zum Beispiel in der WHO, zum Beispiel im UN Peacekeeping. Ja, die Chinesen versuchen die Normen natürlich irgendwo zu verschieben, aber trotzdem sind sie mit die größten Beitragszahler und trotzdem wirken sie nach wie vor stabilisierend auf das System.
Wo liegen denn die roten Linien im Umgang mit China? Technologisch,
ich glaube, wir müssen,
ökonomisch, militärisch?
Wir müssen auf unsere eigenen Interessen schauen und uns bewusst machen, dass wir eine ganze Reihe von Stärken noch haben und diese Stärken sehr, sehr strategisch einsetzen und einfach anfangen, das, was wir haben können, zu verteidigen, auszubauen, besser zu werden und halt nicht naiv zu sein. Also ich will zum Beispiel keine BIDs auf unseren Straßen sehen, weil jeder BID ist eine fahrende Spionagedrohne.
E-Auto aus China im Moment besonders gut im Geschäft. Ja, sind die Europäer einfach auch zu sehr von nationalen Egoismen in ökonomischer Hinsicht betroffen,
dass sie jetzt... Gerade Sie nicht. Also ich habe diese Beispiele immer wieder angeführt. Also Grönland zum Beispiel ist eine europäische Aktion. Ukraine ist eine europäische Aktion. Die Amerikaner nicht im Iran-Krieg zu unterstützen, ist eine europäische Aktion. Also es ist nicht so, dass die Europäer sich nicht zusammenschließen können. Es ist auch nicht so, dass sie ökonomisch das auf leichte Schultern nehmen. Es gibt natürlich starken Widerstand. Aber die EU hat ein Handelsmonopol gegenüber einzelnen Mitgliedstaaten. Also das ist nicht mehr Verhandlungshoheit einzelnen Mitgliedstaaten, sondern die Verhandlungshoheit liegt in Brüssel. Also wenn ein Staatenzusammenschluss, ein Mittelmächtezusammenschluss die Macht hat, real, dann ist es die EU. Es ist nur die Frage, ob man diese Macht systematisch aufbaut, wie man das aufbaut. Es ist nicht mehr die Frage, ob es diese Macht überhaupt gibt. Die gibt es.
Frau Rudiak, wie müssen wir jetzt in diesem Wechselspiel agieren mit USA und China? Situativ, flexibel sein oder doch klare Bekenntnisse abgeben?
Meine Antwort ist ganz klar, mehr Europa wagen, mit der Betonung auf wagen. Wir sind extrem gut darin zu sagen, was wir nicht wollen und gegen was wir sind. Aber wofür sind wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Was wollen wir aufbauen? Und das ist etwas, was wir durchaus von China lernen können. Denn trotz allen Autoritarismus und Repressionen ist es ein unglaublich experimentierfreudiger Staat, der an vielen Stellen einfach loslegt und macht und schnell aus Fehlern lernt. Und deswegen haben die auch diese Ökosysteme im Technologiebereich aufbauen können. So. Ja, BYD mag eine fahrende Überwachungseinheit sein.
Wir müssten an der Stelle...
Das ganze Ökosystem ist... Also mehr Europa wagen, mehr experimentieren, mehr nach vorne.
Gut, das ist schon mal ein Appell. Ich bedanke mich an Marina Jurotiak, zugeschaltet aus Philadelphia. Shifan Yang war hier, Anton Hofreiter, Xi Ming, vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, aktuell ist noch bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer und darin die dramatischen Zahlen der neuesten Steuerschätzung. Bleiben Sie bei uns. Thank you.